Lasst uns in der Stille um den Segen für Gottes Wort bitten. Herr, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir für deinen Geist. Wir danken dir, dass du redest. Und wir wollen auf dich hören. Amen. Ja, liebe Gemeinde, unser Leben, ein Abbild Jesu. Wie herausfordernd unser Lesungs- oder auch Predigttext. Er gehört zur Kategorie der Imperative. Er fordert uns zu bestimmten Haltungen und Handlungen oder Verhalten heraus. Und das darf Paulus zum Zeitpunkt seines Briefes, denn es ist das 12. Kapitel im Römerbrief. Und die ganzen Kapitel zuvor hat er uns klar gemacht oder macht er klar, was Gott für uns getan hat, was er in Jesus getan hat, dass er uns durch Gnade erlöst hat, dass wir alle verloren waren, aber dass Gott uns rettet, wenn wir an Christus glauben. Er hat uns erklärt, dass er uns seinen Geist gegeben hat und dass wir aus diesem Geist neue Menschen sein können. Und wie man so schön sagt in der Theologie, dem Imperativ geht der Infinitiv voraus. Also bevor Gott uns etwas bittet oder etwas fordert, packt er uns erstmal voll und tut erstmal gehörlich was für uns. Wir könnten nichts für ihn tun, wenn er uns nicht vorher was gibt. Ja, das ist wie die Mama, die ihrem Kind 5 Euro gibt und dann bittet, in die Kollekte zu werfen. Ja, das Kind hat nichts, aber kriegt was und gibt weiter. Und so ist es mit Gott auch. Und darum heißt der Titel der Predigt heute auch: Unser Leben, ein Abbild Jesu. Das, was Paulus fordert, hat Jesus bereits vorgelebt. Ist Jesus vollkommen in sich und er möchte es durch seinen Geist in den Gläubigen bewirken, durch seine Gemeinde. Und ich habe versucht, 3 Punkte zu finden, wie wir Jesus widerspiegeln anhand dieses Textes. Erstens in der Liebe, zweitens im Dienst und drittens in der Demut. In der Liebe. Wir werden also direkt angesprochen, eure Liebe sei ohne Falsch, in Bewegung gesetzt, vielleicht sogar durch die Worte des Paulus verstört. Die Liebe sei ohne Falsch, das bedeutet, macht kein Schauspiel aus eurer Liebe, heuchelt euch nichts vor. Ihr seid seine Gemeinde, ihr seid die Braut Jesu Christi. Liebe ist nicht, ja, ist alles schön und gut, wenn es nicht so ist. Ohne Falsch. Ja, aber sagen dann manche, ich kann aber da nicht lieben, ohne zu heucheln. Wenn ich jemanden nicht mag, der mir Mühe macht, oder dann wäre es ja Heuchelei, wenn ich ihn liebe oder ihm mit Liebe zu begegnen. Nun, das Problem liegt immer in unserem Verständnis von Liebe. Paulus versteht unter Liebe vielmehr das, was wir Menschen tun, aber wir verstehen unter Liebe meistens das, was wir fühlen. Ach, ich fühle mich aber. Deswegen ist auch die Liebe manchmal, die geht halt weg. Und dann liebt man halt nicht mehr. Aber als Christ kannst du dich dazu entscheiden, einem Menschen zu helfen, Gutes zu tun, ihm sogar Gutes zu sagen, egal ob du ihn leiden kannst oder nicht. Ihm Gutes zu tun, auch wenn er dich nervt. Dazu hilft unter anderem Gebet. Hass das Böse, hängt dem Guten an. Es ist schon interessant, manche denken ja, man muss alles lieben, wenn man liebt. Alles gutheißen und einfach alles ertragen. Aber das wäre keine Liebe, wie Paulus sie von Christus her versteht. Christliche Liebe ist nicht Sentimentalität. Sie lässt eben nicht alles gelten, sondern sie hasst das Böse. Nicht den Menschen wohlgemerkt, der Böses tut oder sich vom Bösen leiten lässt, sondern das Böse, das ihn vielleicht, ihm anhaftet. Die Bibel unterscheidet schon. Und das ist wichtig. Oder wie es im 1. Korinther heißt, die Liebe freut sich eben nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich an der Wahrheit. Und darum konfrontiert Liebe auch, wo es nötig ist. Jesus konfrontierte immer Böses. Böse in Jesu Augen war das, was dem Willen des Vaters entgegensteht. Und da konnten die Leute noch so religiös sein. Kirchgang bewahrt nicht vor Bösem an sich. Religiös sein und irgendwelche Überzeugungen aus der Bibel, Haltungen zu verkünden, bewahrt noch nicht davor, sich vom Bösen leiten zu lassen. Jesus sagte ja, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt. Also er nennt erstmal alle böse. Warum? Weil diese Welt dem Bösen unterworfen ist. Auch wir Christen sind nicht automatisch gefeit davor und erst Jesus befreit von der Gewalt des Bösen. Erst wenn wir verstehen, dass Christus da am Kreuz die Mächte der Finsternis überwunden hat und wir uns daran festmachen, dann werden wir frei. Aber nur in Christus, nur in seiner Erlösung werden wir befreit von der Gewalt des Bösen. Und das ist vielen gar nicht vor Augen. Und das müssen wir aber auch wollen. Und so kennt Paulus auch keine Liebesethik ohne Normen. Das Böse soll verabscheut werden, dem Guten soll man anhängen, anhaften. Im Grunde hat nur Liebe, die das Böse verabscheuen kann, auch die Kraft, sich an das Gute zu hängen. Man soll auch nicht das Böse gut und das Gute böse nennen. Diese Warnung bestand bereits zur Zeit des Alten Testaments. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Die aus sauer süß und süß sauer machen. Jesaja 5,20. Wir merken schon, wie sehr wir den Heiligen Geist in unserem Leben brauchen, um Jesus abzubilden. Wir können das nicht allein. Wir brauchen die Verbindung mit Gott. Und die hat ja Jesus uns gebracht. Aber wir merken schon, wir sind in eine Beziehung gerufen. Ist kein Automatismus. Ist nicht einfach einmal taufen und dann ist alles klar, sondern ist eine lebendige Beziehung. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Die Liebe Gottes erzeugt eine Atmosphäre, in der es sich gut leben lässt. Unser Bruder, unsere Schwester sollen sich wohlfühlen, wenn sie mit uns zusammen sind, weil ihnen Herzlichkeit entgegenkommt und nicht Härte. Und spätestens bei der nächsten Mahnung wird uns deutlich, wie wenig es um uns selber gehen darf in der Nachfolge. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Boah, wenn man an Ehrerbietung denkt, denkt man vielleicht an einen König, ja, in dem Sinne ein hoher Staatsmann, eine hochgestellte Persönlichkeit, der man Ehre gibt. Aber im Reich Gottes sind alle gleich. Und jeder verdient diese Ehrerbietung. Auch die Jungs da hinten in der letzten Reihe, ihr auch verdient Ehrerbietung. Erwischt. Warum? Weil Jesus allen die Füße wäscht. Allen, den Jungen und den Alten. Jesus dient allen und er sagt, du bist würdig. Die Würde des Menschen ist unantastbar, daher kommt es auch. Jeder von uns hat ein tiefes Bedürfnis, von Menschen ernst genommen zu werden. Und genau darum geht's. Es gibt kein Ansehen der Person und es auch nicht gelten zu lassen. Als Christen dürfen wir kein Ansehen der Person haben, wisst ihr das? Wir sollen keinen Unterschied machen, ob reich, ob arm, ob klein, ob groß. Kein Ansehen der Person ist bei Gott. Bilden wir Jesu Liebe ab. Zweitens, wir sollen Jesus abbilden im Dienst. Weil Jesus so viel für uns getan hat, weil er unser Vorbild in allem ist, weil er uns seinen Geist gegeben hat, deswegen sollen wir nicht träge sein in dem, was wir tun. Nicht träge sein, nicht faul sein. Geh hin zur Ameise, du Fauler, heißt es in den Sprüchen. Nur mal so. Sollen wir dienstbereit sein? Und was bedeutet das? Nun, es bedeutet zu kommen mit einem Herzen, das dient, das unterstützen will, das helfen will. Wenn Gott uns an einen Ort stellt und sagt, hier ist dein Platz, dann will er dich dort segnen, aber er will auch, dass du ein Segen für andere bist. Kirche ist nicht ein Ort, wo ich nur konsumiere. Kirche ist nicht ein Ort, wo ich sage, oh, hat er jetzt gut geprägt, was kriege ich? Sondern es ist ein Ort der Zurüstung. Ich empfange etwas und gebe etwas weiter. Eingepflanzt sein in einer Gemeinde ist ein wesentlicher Aspekt zu unserer Berufung als Christen zu kommen. Deswegen ist es auch wichtig. Es ist nicht egal, ob man in Gottesdienst geht oder nicht. Es ist nicht egal, ob man sich einpflanzt in einer Kleingruppe, ob man aktiv im Dienst ist oder nicht. Bei all den Fragen, was man kann oder nicht kann, wo sind meine Gaben oder nicht, liebe ich es, wenn jemand mit der Haltung kommt in die Gemeinde und sagt, hier bin ich.
Wo kann ich helfen? Wo kann ich dienen? Ist mir ganz egal, ich bin einfach da. Das ist eine Haltung der Dienstbereitschaft. Natürlich geht es um Gaben. Im ganzen Kapitel vorher spricht ja Paulus über die Gaben, Talente und so. Aber diese Haltung, wo werde ich gebraucht, das nennt man nicht träge sein. Wache Augen haben. Jeder hat ja mindestens eine Gabe, das ist auch klar. Ich will aber sagen, es erfordert immer Arbeit, auch deine Gabe einzusetzen. Wenn du einen Dienst hast, ist es Arbeit. Ein Gottesdienst oder ist Gottesdienst und dieser Dienst soll nicht leichtfertig getan werden. Und zwar kein Dienst in dieser Gemeinde. Auch bei Kirchenkaffee, beim Gemeindebrief sortieren oder austragen, egal, beim Technikdienst, heißt es, seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Jeder Dienst, und wenn er noch so praktisch, noch so unsichtbar ist, ist ein geistlicher Dienst. Ist ein Dienst vor Gott. Und Gott schaut auf deine Haltung, ob du treu bist, ob du es ernst meinst, ob du es für ihn tust oder ob du dahin schlittern. Es ist schon wichtig. Nur dann kann dein Dienst ein Abbild Jesu sein. Also kremple die Ärmel hoch. Plane die Arbeit. Denke sie durch, sei frühzeitig da und leg los. Halte durch auch an den Tagen, wo du keine Lust hast. Viele wissen das und viele tun das auch in dieser Gemeinde, wofür ich so dankbar bin. Aber es ist kein Spiel. Es ist nicht einfach so halabala. Seid brennend im Geist, auch wenn gerade dein Gefühl nicht brennt. Sei treu in den kleinen Dingen, dann wird Gott dich über Größeres setzen. Rechne damit, dass du müde wirst. Ja, wir müssen rechnen damit, dass wir müde werden im christlichen Dienst. Logisch. Denn es ist ja kein Spiel, bei dem du mitmachst, nur weil dir gerade danach ist. Christlicher Dienst ist kein Hobby, auch wenn es manche so sehen mögen. Es ist eine Berufung. Und wenn diese Berufung lautet, jemand beim Gottesdienst zu begrüßen, du kannst irgendeinen Dienst aus dieser Gemeinde nehmen, ganz egal, dann muss es deine Aufgabe sein, mit größtmöglicher Freundlichkeit den Menschen zu begegnen und sie willkommen zu heißen. Und du kannst jeden Dienst nehmen, mit größtmöglichem, dein Bestes geben, ja? Willst du es noch? Die Mitarbeiter sollten es wissen, ja? GmbH, nicht Gemeinschaft mit beschränkter Haftung, sondern Gott lieben, Menschen lieben, Bestes geben, Hoffnung schenken. Wenn diese Berufung bedeutet leiten, dann musst du es dem Wort Gottes gemäß tun. Es ist eine Verantwortung vor Gott. Dass ich hier stehe, ist eine Verantwortung. Ich weiß, welche Verantwortung ich vor Gott habe. Und du solltest wissen, welche Verantwortung du vor Gott hast. Jeder Dienst ist ein Dienst an Gott. Dient dem Herrn, sagt Paulus. Und so kommt man übrigens auch am besten in eine Gemeinde hinein. Im Dienen, im Helfen einander, damit die Gemeinde wächst. Und diese Bereitschaft, diese Dienstbereitschaft sollten wir übrigens auch nicht aufgeben, wenn wir den Rest der Woche leben. Wenn wir da sind, wo Gott uns hingestellt hat, in der Arbeit, in einem Verein. Wir sollten, ich sag's mal bildlich, vielleicht auch manchmal praktisch, die sein, die bereit sind, das Klo zu putzen. Wir sollten die sein, die bereit sind, den Kaffee zu kochen. Und einfach zu dienen, unabhängig unserer Stellung. Dünkel hat in Christen nichts zu tun. Damit haben wir nichts zu tun. Egal welche hohe und hochgestellte Stellung jemand auch haben sollte. Aufbauen, aufräumen, brennenden Geist sein bedeutet aber auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Um zu sehen, wo jemand Hilfe, wo jemand Liebe, wo jemand deinen Dienst braucht, geistlich zu helfen, für ihn zu beten. Für ihn da zu sein, hör zu, dich plagt doch was. Komm, ich spreche dir, lass es uns vor Gott bringen, ich spreche dir Vergebung zu. Brüderliche oder geschwisterliche Beichte, auch das gehört dazu. Jegliche Art in die Freiheit zu führen, das gehört dazu. Es ist die Frage, wie wir durchs Leben gehen. Gehen wir mit unserer Agenda jeden Tag durchs Leben? Natürlich haben wir eine Agenda. Oder sind wir auch offen für die Leitung des Heiligen Geistes? Mit welcher Haltung sollen wir dienen? Diese Haltung gilt allen, unabhängig von Gaben. Es geht noch ein bisschen weiter. Seid fröhlich in der Hoffnung, also nicht griesgrämig. Ja? Nichts untergräbt den christlichen Dienst so unmittelbar wie ein finsteres Gesicht oder ein falsches Lächeln. Nochmal GmbH, das letzte steht für Hoffnung geben. Unser Dienst sollte anderen Hoffnung geben. Und wir selbst sollten es mit der Haltung tun, Herr, du hast mich so beschenkt und ich will andere beschenken und ihnen Hoffnung geben. Zweitens, geduldig im Leiden. Wir werden leiden als Christen, auch als Nichtchristen, aber wir werden manchmal leiden an den Geschwistern in der Gemeinde. Wow. Wir werden manchmal leiden an den Menschen, die wir lieben. Und an den Menschen, die uns nicht lieben, natürlich auch, die uns ablehnen. Wir werden leiden an den Umständen. Mann, es ist echt so ungerecht. Wir werden leiden an einem schlechten Service oder an ungenügender Organisation, auch in der Kirche. Ja, wir werden leiden. Aber wir sollen es geduldigst tun. Und natürlich sollen wir es mit der Haltung tun, zu beten, zu unterstützen, wo wir können. Aber manchmal müssen wir aushalten. Und wir sollen beharrlich im Gebet sein. Lass das Gespräch zum Herrn nie abbrechen. Für andere nicht, für die Gemeinde nicht, für deren Leiter nicht. Und schließlich bilden wir Jesus ab. Drittens, wenn wir demütig sind. Was jetzt folgt, wie wir Jesus abbilden, ist noch, oder sind noch deutliche Haltungen, die von unserem Ego wegführen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Nun, im Grunde geht es hier um die Demut Jesu. Sich selbst entleeren, das muss ich jeden Tag tun, und voll mit Gott werden. Man kann sich nur mit den Fröhlichen freuen, wenn man demütig ist. Wenn wir voll Neid und Eifersucht sind, das bedeutet, dass wir stolz sind, auch wenn wir vorgeben, es nicht zu sein, aber es bedarf eines demütigen Herzens, das sich ganz in Gott ergibt, sich nicht um sich selber dreht, dass ich mitfreuen kann, wenn es anderen gut geht. Dass du feiern kannst, wenn es anderen gut geht. Wenn sie einen Erfolg haben, wenn sie gesegnet werden und du halt eben da jetzt gerade nicht, dann bedarf es Demut. Verstehen wir? Wir bilden andere ab, wenn wir einander anfeuern und uns freuen mit anderen, wenn wir sie beglückwünschen können. Und genauso umgekehrt braucht es Demut, um mit denen zu trauern, die traurig sind. Sich an ihre Stelle zu begeben, sich in sie hineinzufühlen, mitzuleiden. Demut heißt, von sich selber wegsehen können. Das ist auch der nächste Punkt. Seid eines Sinnes untereinander. Wenn du ein Ich-weiß-alles-und-ab-immer-recht-Typ bist, dann wird es schwer für dich sein, mit deinen Geschwistern eines Sinnes zu sein. Eines Sinnes bedeutet ja nicht in allen Lehrfragen einer Meinung zu sein, aber demütig zu sein und zu ertragen, dass unser Wissen immer Stückwerk ist. Und demütig zu sein, Neues dazu zu lernen. Immer mit der Haltung, etwas zu lernen. Natürlich dürfen wir Überzeugungen haben. Ich habe auch theologische Überzeugungen, das eine oder andere. Aber nicht denken, ich bin jetzt hier schon so lange unterwegs. Ja? Ich habe Theologie studiert, ihr nicht. Ich weiß es, ihr wisst es nicht. Das ist nicht Demut. Und da gibt es dann auch keine Einheit miteinander. Nein, das ist Hochmut. Mein Theologiestudium schützt mich nicht davor, dass der Heilige Geist mich Neues lehrt. Und er hat mich so viel gelehrt in den letzten Jahren. Und ich hoffe, du hast auch diese Haltung, dass du sagst, Herr, und wenn es nötig ist, ich lege dir all meine Erkenntnis hin, all meine Erfahrung. Ich möchte das frisches Wasser, dass du mich lehrst. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wir sollten uns hüten davor, zu meinen, wir hätten es ergriffen. Selbst Paulus, der große Apostel und Theologe, schreibt, nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Er wusste, dass er auf dem Weg ist. Die Offenheit, miteinander die Schrift zu erforschen, zu hören, was der Herr uns lehren will, hilft uns, eines Sinnes zu sein. Und gleichzeitig immer Jesus im Fokus haben und ihn groß machen. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Es gibt keinen anderen Grund. Ihn groß machen. Und wir gehen mit. Und er macht uns frei. Trachtet nicht nach hohen Dingen. Komm langsam zu Schluss. Hier ein Zitat von einem evangelischen Pfarrer aus dem 19. Jahrhundert, Karl Eichhorn. Er schreibt, wahre Christen sind ein geadeltes Geschlecht. Aber sie halten sich herunter zu den Niedrigen, verschwinden gerne in der Menge der Kleinen und wenig Beachteten. Sie sind heilig, aber sie prunken nicht mit ihrer Heiligkeit, sondern rühmen sich am liebsten ihrer Schwachheit. Es geht Glanz von ihnen aus, aber sie wollen nicht glänzen. Ungeheuchelte Demut ist der schönste Schmuck eines Gotteskindes. Wo sie fehlt, sind alle anderen Tugenden nichts als glänzende Laster. Das ist krass. Denn heimliche Selbstbespiegelung und Selbstüberhebung ist vor Gott ein Greuel. Auch stößt der geistliche Hochmut die Welt mit Recht ab. Und zuletzt zeigt sich Demut in der Haltung, sich nicht selbst für klug zu halten. Wozu auch? Wozu sollte ich mich selbst für klug halten? Wir sind am Ende nichts ohne Jesus. Und Jesus braucht unsere Klugheit nicht. Der kann sogar durch Esel sprechen. Kennt ja die Geschichte im Alten Testament. Heißt das, dass Klugheit nichts ist? Nein. Aber es heißt, dass es eine Gabe ist. Intellekt ist eine Gabe, die gereinigt werden muss im Reich Gottes. Denn Gott hat das Törichte in der Welt erwählt, um das Weise zu Schanden zu machen. Sich selbst groß machen, und das tun wir immer, wenn wir meinen, besser als andere zu sein, schadet unserer Berufung, Jesus abzubilden. Wir geben alles dem Herrn, wir sterben vollkommen unserem Ego am Kreuz und entscheiden uns, wie Paulus sagt, nichts zu wissen als Christus und den gekreuzigt. Bist du bereit, dich Jesus neu zu geben? Am Ende ist das, wie wir Jesus abbilden, kann nur durch den Heiligen Geist passieren. Durch diese Beziehung, die wir zulassen. Und Gott will so viel tun. Bist du bereit, dass er noch ungehindert dadurch dich scheinen kann? Bist du bereit, Kontrolle abzugeben und ihn machen zu lassen in den Lebensbereichen, in denen du kämpfst, dich abmühst, unterliegst? Und auf die Predigt nochmal, bist du bereit, dich loszusagen von Herzenshärte, von der Herrschaft deiner Gefühle, von Lieblosigkeit? Bist du bereit, dich loszusagen von Trägheit, was deinen Gottesdienst betrifft? Ich meine jetzt nicht das Kommen in Gottesdienst, den Dienst an Gott. Dich loszusagen von Negativität, Festgefahrenheit, von Unlust. Bist du bereit, dich loszusagen von Besserwisserei, von falschem Stolz, Eifersucht? Egal was es ist, egal was der Herr heute für dich hat, wo er dich vielleicht überführt, wir dürfen alles empfangen von Jesus. Aber wir müssen es loslassen. Das, was uns hindert, was nicht von Gott ist, was einfach eine ungeistliche Haltung ist, müssen wir hinlegen. Das nennt man Umkehr und sagen, ich gebe dir das. Und ich empfange neu, was du für mich hast. Und Jesus, darum bitte ich dich jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Du bist schon die ganze Zeit da und du redest. Herr, und du weißt, was du in jedem von uns tun möchtest, damit wir noch mehr scheinen können, dass du noch mehr durch uns hindurch wirken kannst. Tu du dein Werk an uns. Wir sagen Ja zu dir. Zu deinem Wirken und empfangen ganz neu deine Liebe. Eine Haltung des Dienens und dass du uns deine Demut lehrst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.